Alex, halte ich fest, nach Angaben der Polizei ist die Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken.
Das ist eine Lüge, kann nicht sein. Ich bin mal wieder bei Insta auf unseren gemeinsamen Freund Bottle Klaus gestoßen. Der Typ hat einfach mal am ersten Tag 330 Kilometer. Bei irgendwie 0 Grad, Schneetreiben, fürchterlicher Gegenwind. So, und warum macht er das? Dieses Wort Rennracker Hobby würde auch zu dir passen, so ein bisschen, wenn ich dich so anschaue.
Ja, es müsste aber eine Alliteration mit M sein, dann, damit Martin kommt.
Mammracker Martin.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise, Folge Nummer 77. Schnapszahl. Ist doch schön, Alex.
Schnapszahl. Sehr gut.
Was ist dein Lieblingsschnaps, wenn wir schon dabei sind?
Na, kennst du mein Geburtsdatum? Nee, das verrate ich nicht. Das ist so peinlich.
Kenn ich nicht.
Ich verrate nur die ersten beiden.
Ja, komm.
22.11.
Oh, dann hattest du ja erst Geburtstag und ich habe nichts gesagt.
Naja, wir haben jetzt Januarkeule.
22.11., aber der war ja quasi vor kurzem erst. Muss ich mir mal aufschreiben.
Ja, ist gerade vorbei.
Und, was hast du geschenkt bekommen? Und was war der Schnaps, den du da getrunken hast?
Was für ein Schnaps?
Ich habe dir gesagt, Schnapszahl. Was ist dein Lieblingsschnaps? Und da hast du gesagt, weißt du, wenn ich Geburtstag habe, weiß ich, wie du da hinkommst.
Ich hab keinen Lieblingsschnaps.
Ah, okay.
Ich bin Aperol-Junkie.
Naja, immerhin. Und was hast du zum Geburtstag bekommen? Ein Aperölchen?
Ich habe ein bisschen Klamotten gekriegt irgendwie von meiner Frau.
Ja, das ist doch schön.
Die kleidet mich immer ein.
Ja, cool. Die hat ja auch Ahnung davon.
Ja, und vor allen Dingen hat sie Geschmack.
Ja, ne, deswegen ja. Wir starten in diese neue Folge mit einer sehr, sehr guten Nachricht aus der Hauptstadt Berlin. Alex, halte ich fest, nach Angaben der Polizei ist die Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken.
Das ist eine Lüge, das kann nicht sein.
Als Gründe werden angegeben, Präventionsarbeit der Polizei. Zum Beispiel auf Messen und das Registrieren der Rahmennummern. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele E-Bikes und sehr, sehr teure Räder. Gerade zu den Corona-Zeiten haben ja viele Leute sich ein neues Fahrrad gekauft und da doch ein bisschen mehr Geld für ausgegeben. Und deshalb haben viele Leute auch besonders gute Schlösser, was dann auch in diese neue Statistik reinzählt. Oft wird auch doppelt gesichert, vorne und hinten angeschlossen. Und es gibt mittlerweile einige Leute, die so einen Alarm haben, ne? Wenn du das da irgendwie gegenkommst.
Ja, das finde ich gar nicht schlecht.
Und halt GPS-Tracker und dann findet man sowas dann auch mal wieder. Wurde dir irgendwie mal was geklaut? Also generell irgendwas?
Na, also ja, gut, dass du mich fragst, weil die Statistik funktioniert vielleicht für die Biker, aber nicht für meinen Keller.
Was ist denn in den Keller schon wieder los?
Wir haben meinen Keller, wir haben mittlerweile dreimal aufgebrochen. Und jetzt gestern trifft meine Frau, unsere Nachbarin und die sagt, ja, euer Keller steht offen.
Oh nee.
Ja, und jetzt, es wird immer abstruser. Also früher haben sie die Dinger aufgebrochen und dann lag da ein kaputtes Schloss und dann stand das ganze Zeug da unten im Kellerflur. Ne? So, wie das halt so aussieht.
Ich kann mich an die Story erinnern, wo du so in den Keller gegangen bist, so, warum stehen meine Skier denn draußen?
Nee, die standen im Hausflur, genau. So, und jetzt, dann bin ich runter, ne? Die Tür war angelehnt, also das Schloss war weg, aber es war einfach komplett weg. Und die Tür war zu und ich mach die Tür auf. Und alles ist so wie vorher.
War nichts Besonderes drin.
Naja, sowieso nicht mehr.
Mach ich auch nicht mehr übrigens.
Da sind schon zwei, drei Kleinigkeiten, die so für mich schon ein bisschen wertvoll sind. Aber alles Zeug, wo jemand Fremdes wahrscheinlich nicht drauf anspringen würde. Aber jetzt nehmen die nur noch das Schloss. Sammelt hier einer Schlösser oder was? Seid ihr alle völlig hohl in der Birne? Ey, danke.
Also ist nichts weggekommen.
Nein.
Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann können wir ja weitermachen mit unserer Folge Bikers Paradise. Ich möchte gerne über ein Buch reden, was gerade rausgekommen ist. Das heißt Endure, also Ausdauern.
Sag mal, liest du die auch alle eigentlich?
Also pass auf, ich habe einen Stößel an Büchern und alle Bücher sind angefangen.
Ein Stößel? Was ist ein Stößel?
Ja, also mein Nachtschrank und da ist halt sind
Meter
bestimmt,
Bücher, Meter.
Ja, so,
Meter.
So 8 Bücher übereinander, die ich alle angefangen habe. Ich war nie so. Ich habe früher immer ein Buch nach dem anderen von vorne bis hinten durchgelesen und mittlerweile komme ich einfach nicht mehr hinterher. Jedenfalls, das Buch heißt Endure, ne? Ist von Alex Hutchinson und das ist ein kanadischer Autor. Das Buch ist in den USA und Kanada Bestseller, ist schon vor ein paar Jahren rausgekommen und jetzt eben in der deutschen Übersetzung, also ganz neu draußen. Im Grunde genommen erforscht er so die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Es geht weit über Laufen, Radsport und andere Ausdauersportarten hinaus. So auch Extremsituationen wie zum Beispiel das Besteigen des Mount Everest ist mit dabei oder die ersten Expeditionen zum Südpol. Ne? Hatten wir ja auch alles in der Schule. 14. Dezember 1911. Amundsen erreicht als erster Mensch den Südpol nach 2600 Kilometern zu Fuß im antarktischen Eis in 99 Tagen. Muss man sich mal vorstellen, ne? So absolut irre. Sein Gegner Scott hat ja einen Monat später dann den Südpol erreicht und auf dem Rückweg dann ist er mit all seinen Helfern gestorben, 18 Kilometer vor dem Basislager entfernt, also vor der Rettung sozusagen. Sowas wird da beschrieben und es geht dann eben auch um Entdeckungen von wissenschaftlichen Größen, wie zum Beispiel VO2 Max. Na Alex, was ist das?
Sauerstoffsättigung.
Ja, maximale Sauerstoffaufnahme, also fast richtig. Die Entdeckung von Milchsäure und der späteren Erkenntnis, dass es dann eben sich um Laktat handelt, nicht um Milchsäure, was dann unsere Muskeln müde macht. Ich hatte schon Ende des vergangenen Jahres das mitbekommen, also so Ende des Sommers, dass dieses Buch rauskommt. Und ich hätte es mir nicht gekauft, ganz ehrlich. Ich dachte, das ist so ein bisschen trocken. Aber kurz vorm Jahreswechsel bekomme ich Post vom Covadonga Verlag. Und da war dieser Schinken drin und ich dachte mir so, komm, jetzt hast du ja ein paar Tage frei, give it a try. Ich habe darin reingelesen und ich war wirklich sehr überrascht, wie gut das Ding geschrieben ist. Das macht richtig Bock zu lesen.
Wie weit bist du denn gekommen?
So Seite 70 jetzt oder so. Okay. Also nur ein paar Tage darin gelesen. Die erste Geschichte ist dann so auf der Formel-1-Strecke Monza, wo der Marathon-Rekord gebrochen werden soll. Und der Autor, selber leidenschaftlicher Läufer, ist da in der Live-TV-Übertragungskabine und hält es da nicht mehr aus, ist da so als Experte dabei und will dann unbedingt runter zur Strecke. Das war übrigens so ein Marketing-Stunt von Nike damals, 2016 war das. Da sollte so dieser wissenschaftlich errechnete Bestwert für eine menschliche Leistung im Marathon nicht gebrochen werden, aber erreicht werden. Also das Maximale, was ein menschlicher Körper theoretisch imstande wäre, leisten zu können. Und wie es ausgegangen ist, weiß ich gar nicht. Könnte man schnell mal bei Wikipedia gucken, ne? Jedenfalls Laufen interessiert mich ja überhaupt nicht die Bohne, aber du merkst schon, es macht voll Spaß zu lesen, dieses Buch, auch wenn es ums Laufen geht. Es geht auch um Jens Vogt und
es geht ums Laufen.
Seinen Stundenweltrekord, den er da vor ein paar Jahren gemacht hat. Es geht vor allem auch um, ja, maximale Leistungsfähigkeit, ne? Um das Mentale, das Gehirn, der Wille, die Grenzen zu verschieben, zu überschreiten. Es hat richtig Spaß gemacht und ich kann gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen, mich mal ins Bettchen zu lesen und weiterzulesen.
Aber das ist ein gutes Thema, was du da hast, weil ich bin mal wieder bei Insta auf unseren gemeinsamen Freund Bottle Klaus gestoßen. Mhm. Am 1. Januar postet der irgendwie, es ist irgendwie gefühlt noch dunkel mitten in der Nacht, dass er jetzt losfährt Richtung Neiße Quelle. Mhm. Und wir wissen ja, das ist nicht um die Ecke von Berlin. Und lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ hat einfach mal am ersten Tag, er war 3 Tage unterwegs, 330 Kilometer gemacht. Bei so um die 0 Grad, Schneetreiben, fürchterlicher Gegenwind. So viel zum Thema
extreme Ausdauer. Leistungen.
So, und warum macht er das? Das hat er auch dazu geschrieben. Er macht das, weil er wieder ein Projekt hat dieses Jahr.
Okay, und das ist?
Und zwar nimmt er teil an dem Silk Road Mountain Race. Das ist so ein Ultra-Rennen unsupported in Kirgisistan. Mhm. Das ist ja mittlerweile der letzte Schrei, ne? So eine Veranstaltung geht irgendwie knapp 2000 Kilometer, 28.000 Höhenmeter, vom 16. bis 30. August. Und er war jetzt der Meinung, das ist jetzt die beste Vorbereitung am 1. Januar.
Achso, ja. Er ist vor 0 Uhr ins Bett gegangen, weißt du, um halt frisch ausgeschlafen morgens zu starten, wa?
Ich meine, Silvester
verpasst.
Ja, ich hab mir dann mal den Spaß gemacht, so ein Video vom Veranstalter anzugucken. Nennt sich Reasons to Ride, also welche Gründe habt ihr mitzumachen oder warum machen die Leute mit? Ist übrigens eine Empfehlung, geht 15 Minuten bei YouTube. Da posten wir den Link in den Shownotes. Und das hat mich so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Und ich dachte, es passt doch wunderbar. Lass uns doch zum Anfang des Jahres so ein bisschen philosophisch werden.
Ja, gerne doch.
Die Frage, warum klären? Puh. Na, warte. Mich hat das wirklich umgetrieben, warum steht der Typ am 1. Januar auf, um das zu machen. Warum fährt der nach Kirgisistan? Also wenn du das Video gesehen hast, dann denkst du, also warum fährt der nach Kirgisistan?
Ist völlig. Aber jetzt nochmal, der ist jetzt nicht am 1. Januar nach Kirgisistan gefahren, sondern das ist ein Projekt später im Jahr.
Ja, ja.
Jetzt bereitet er sich vor, indem er zur Reisequelle gefahren ist. Okay.
Sondern dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe echt viele Gründe gefunden, warum Menschen Radfahren, warum Menschen an diesen extremen Cycling-Events teilnehmen. Mhm. Und das ist schon geil. Und irgendwie habe ich mir gedacht, na, ich will mal rausfinden, wie viel von diesen Gründen auf den Kollegen Gerd zutreffen.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht erstmal so eine Definition von Ultra- oder Extremsport definieren oder so eine Richtung machen. Weil, weißt du, für viele Leute ist ja schon extrem, einfach 100 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren.
Ja, aber das macht
und für
ja
unser eins ist das so, ja, kann man schon mal machen.
Aber das ist ja in dem Moment, wie es für dich dann extrem ist, ist es für dich halt over the limit.
Ja, und ich glaube, der erste Grund ist halt, du bist so fit und so gut im Game, dass du so diesen Überblick verlierst und dann irgendwann ist halt 500 Kilometer nichts Besonderes mehr. Und dann fragst du dich so, nee, dann gehen wir 600, warum? 700, 800.
Aber warum? Ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Und zwar geht es ganz oft natürlich auch um Grenzen zu testen.
Ja.
Körperlich und mental.
Klar.
Gehen wir beide mit. Macht Bock, ne?
Ja, auf eine Art und Weise. Es gibt so Sachen, die sind für mich total unverständlich, ne? Wie was ich vorhin mit Amundsen erzählt habe, da zum Südpol rumkraxeln, da 99 Tage hin, wahrscheinlich 99 Tage nochmal zurück. Und bei minus 50 Grad, da einen Schlitten ziehen, der 200 Kilo schwer ist, sorry.
Du bist letztes Jahr dreimal über die Alpen gefahren, sorry.
Ja gut, aber das hat ja Spaß gemacht.
So, der nächste Grund, den ich gefunden habe, ist Selbstverwirklichung. Und damit sind wir doch bei dir. Ein tiefes Gefühl von Erfüllung und Stolz zu bekommen durch das, was man auf dem Fahrrad geleistet hat.
Ja, das kann man vielleicht noch erweitern in so einen Lebenssinn, Zeit mit vernünftigen Sachen verbringen, weißt du? Das ist vielleicht für die einen mit dem Pferd ausreiten oder für die anderen am Meer sein und da Zeit verbringen, spazieren gehen und für anderen ist es dann eben Fahrradfahren und Sachen sehen, die man vorher in seinem Leben noch nicht gesehen hat. So.
Ja. Das ist natürlich auch ein Grund. Und dann, was mir gar nicht so klar geworden ist, aber was vielleicht ein bisschen auf mich zutrifft, ist so diese Abenteuerlust.
Oh ja, das ist auch so Fernweh, ne? Dass du so denkst, Bock, Abenteuer zu erleben. Das sind so diese Indiana Jones-Momente, ne?
Epische Landschaften, die Welt aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Einfach so dieses Abenteuer. Und direkt danach kommt die sogenannte Flow-Erfahrung.
Was ist denn die Flow-Erfahrung?
Kennst du das? Das Flow heißt ja Fluss.
Ja.
Dass man sich sozusagen in so einen Flow reinradelt.
Ja,
das ist wie bei den Läufern. Wie heißt das bei den Läufern? Heißt es auch Flow?
Runner's High?
Ja, Runner's High. Und das ist bei den Radfahrer gibt es diesen Flow und ich kenne den ja nicht so. Für mich muss ja der Flow immer nach 2 Stunden aufhören irgendwie für einen Kaffee. Aber du bist ja auch so ein Flow-Typ, wo es nicht genug fließen kann, oder?
Ja, klar. Es gibt ja auch so eine gewisse Geschwindigkeit. Die ist ja bei jedem Menschen komplett unterschiedlich, wo du einfach das Gefühl hast, das kann ich das ganze Leben lang oder den ganzen Tag einfach durchziehen, ohne dass es jetzt besonders anstrengend ist oder so, weißt du?
Und damit sind wir beim nächsten. Die meditative Wirkung, die so ein Radfahren hat.
Oh ja.
Also das heißt, die mit den Gedanken zur Ruhe kommen.
Ey, dieses wirklich.
Irgendwann,
wenn du nur lange genug unterwegs bist, sind alle Gedanken zu Ende gedacht. Und du hast vielleicht keine Lösungen parat oder sowas, aber du bist einfach fertig damit. Und dann irgendwann macht sich so eine Leichtigkeit im Kopf frei. Das ist super.
Bei mir ist es sowieso ganz komisch. Ich kann mir beim Radfahren nicht vornehmen, über irgendwas nachzudenken.
Es passiert einfach.
Nee. Ich bin dann immer trotzdem zu nah dran an der Umgebung, in der ich bin und beobachte dann irgendwie und spüre und fühle das so die Landschaft und das Wetter und die ganzen Sachen. Und für mich sind andere Sachen wichtiger.
Bei mir ist das zum Beispiel auch so, dass ich dann auf einmal so einen Ohrwurm habe. Und der begleitet mich dann irgendwie den gesamten Tag
ja,
über.
Das
und
ist,
der kommt
ja,
also
ja,
immer
ja,
wieder. So, und
ja, ja.
Das nervt
das ist
aber
schlimm.
Nicht.
Spätestens am zweiten Tag wird es anstrengend.
Da ist dann der nächste Song dran.
So, jetzt bin ich mal, wie wichtig ist denn für dich das Gemeinschaftsgefühl beim Radfahren?
Ach, das ist so eine ambivalente Sache. Wenn es meine guten Freunde sind, mega geil, macht ultra viel Spaß. Wenn das Leute sind, die man gar nicht kennt, kann das auch schön sein und auch in so einen Flow kommen. Aber dann muss man immer eine extra Portion Vorsicht dabei haben, ne? Falls dann doch einer irgendwie Mist baut, dass man da nicht auf der Nase liegt. Ich glaube, so zu 50-50 ist es bei mir. Ich fahre zur Hälfte sehr gerne einfach ganz alleine und habe das alles für mich selber und zur anderen Hälfte eben am besten mit Freunden so dann genießen. Das ist auch cool.
Also ich hätte zum Beispiel früher nie so viel trainiert, wenn es nicht diese Jedermann-Rennen gegeben hätte. Diese, ne, sich beweisen in der Gemeinschaft und probieren irgendwie möglichst schnell von A nach B zu kommen. Mhm. Und dadurch habe ich auch eine unglaubliche Fitness erlangt. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wenn du so einen Scheiß machst, wie letztes Jahr, ne, irgendwie dreimal über die Alpen, irgendwie
von Nizza nach Oschersleben.
Wie wichtig ist denn dir da die Anerkennung?
Also da denke ich überhaupt nicht drüber nach.
Na.
Nee, na. Wirklich überhaupt na. Nicht. Das ist total egal. Also klar, man redet ja drüber und dann sagen irgendwelche Leute so, wow, das ist ja toll. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich das für mich selber gemacht habe und dass ich selber die ganzen Fotos im Kopf abgespeichert habe und dann immer wieder so, also es ist ja auch so viel, du kannst ja gar nicht alles merken. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal durch die Bilder zu klicken und dann zu sehen, ach ja, da war ich. Und so habe ich mich da gefühlt, das weiß ich sogar noch. Das ist schon besonders cool. Aber so Anerkennung, klar, dafür ist ja Social Media da und dafür ist auch Strava da, ne? Da kriegst du da deine Kudos, wenn du da besonders lang gefahren bist und sowas. Aber das ist eigentlich nicht wichtig.
Eigentlich nicht, ne?
Nein.
Wir sind eigentlich die Jungs von nebenan, oder?
Ja, wir sind die Jungs von der Tankstelle.
Wir sind die Jungs. Und ist dir wichtig, deine Fitness zu verbessern? Mit dem Radfahren.
Das ist der schöne Nebeneffekt. Wenn du nur lang genug und viel genug fährst, dann wirst du nebenbei total fit. Ich finde es ja auch ganz witzig, lass mal bei Strava bleiben. Da hast du ja, wenn du fährst und deine Fitness quasi trackst mit einem Pulsgurt, mit einem Wattmesspedalen oder sowas, dann hast du ja eine ziemlich gute Kurve und der Strava zeigt dir jetzt in so einem Graphen an, wie hoch deine Fitness ist. Ne? Das ist so eine Skala von 0 bis 100. Aber über 100 geht sogar noch hinaus. Und das wusste ich nicht bis diesen Sommer. Weil da bin ich halt so viel Fahrrad im Sommer gefahren, dass ich dann irgendwie so ein Fitnesslevel von 120 hatte oder sowas. Und ich dachte, bei 100 ist einfach Schluss. Aber das läuft dann auch nur weiter, wenn du wirklich so große Distanzen machst. Weil dann denkt Strava irgendwie, du leistest richtig dolle viel. Machst du ja auch theoretisch. Und dann geht das irgendwie immer weiter. Und wenn du dann anfängst, wieder zu Hause deine Feierabendrunde 60 Kilometer am Dienstagabend zu machen, dann denkt Strava so, du verbesserst dich überhaupt nicht. Du rutschst trotzdem ab, obwohl du was gemacht hast. Das ist ganz komisch.
Also irgendwie hat sich in meinem Gehirn eingebrannt, ich habe angefangen Fahrrad zu fahren, damit ich so viel essen kann, wie ich will.
Das ist auch ein netter Nebeneffekt. Die blöde Kehrseite davon ist, fahre ich jetzt persönlich weniger, als ich eigentlich mache, gehe ich auf wie ein Hefeklos, weil ja. Ich habe immer noch einen riesen Bärenhunger und denke so, ach, das Stück Kuchen, das geht sowieso noch rein. Kein Problem, aber
Und die andere Kehrseite der Medaille ist, was mir keiner erzählt hat damals, ja, möchte ich nur mal sagen an der Stelle, dass sich ja alle 5 bis 10 Jahre dein Stoffwechsel verändert. Und wenn du das Gleiche isst, nimmst du trotzdem zu. So, und du musst eigentlich immer mehr Rad fahren.
Und immer weniger essen.
Und wieso sagt mir das keiner?
Ja.
Ey, sorry.
Mein Körper kann auch so gut adaptieren. Also ich habe auch so diesen Effekt, ne? Mein Körper checkt das irgendwann und dann sagt er so, ach, ich weiß doch, dass du so viel Kalorien verbrennst, deshalb lagere ich jetzt trotzdem alles als Fett ab.
Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte hier, ne? Du bist ja mein Renni und die Rennen weiß ich ja noch selber, ne? Wenn man richtig ambitioniert Rennrad fährt, dann hast du ja Tunnelblick und gerade wenn es vielleicht sogar noch in der Gruppe ein bisschen wettkampfmäßig und richtig gedrückt wird, dann geht es ja nur noch geradeaus und eigentlich nimmst du gar nichts mehr wahr. Und jetzt frage ich mich, bei dir, ist denn diese Verbundenheit, die Natur, in der du fährst, diese Einheiten mit der Natur, diese beeindruckenden Landschaften auf langen Strecken, wie wichtig ist denn das für so einen Porsche-Fahrer wie dich?
Für mich ist das extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich das mache, um eben rauszukommen, um was Grünes zu sehen, um Natur zu sehen und bestenfalls auch Sachen zu sehen, die ich halt vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja.
Aber brauchst du in dem Zusammenhang dann auch diese extremen Bedingungen? Also jetzt hier wie unser Bottle Klaus, ne? Er muss ja unbedingt fahren, wenn irgendwie scheiß Wetter ist. Und fährt dann nach Kirgistan, wo im Sommer 40 Grad sein können und dann gehst du auf 4000 und dann sind da 0 Grad, weißt du, so gefühlt.
Ja.
Brauchst du sowas manchmal?
Ich bin ja auch kein Fan von schlechtem Wetter, aber es ist auch mal ganz nett, sich den ganzen Wetterkapriolen auszusetzen und dann merkst du erst, was du für ein kleines Würstchen auf dieser Welt bist und was dann eben die Natur doch irgendwie am längeren Hebel sitzt. Das ist schon auch ganz nett, aber so grundsätzlich mag ich es schon, wenn es einfach auch safe ist.
Ich meine, ich habe ja mal, ist schon sehr, sehr lange her, es gibt so ein Jedermann-Rennen in Norwegen, das ist so ein Rundkurs.
Ja, hier, um den See?
Die Wikingtour.
Ach nee, das ist was anderes.
Die Wikingtour und der Veranstalter, der schreibt eine Sache ganz oben in die Ausschreibung. Wir können euch genau 3 Sachen versprechen. Die sind gesetzt bei dem Rennen. Schnee, Regen und ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Schlechtes Wetter auf jeden Fall. Das ist so geil, ne? Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du Bock hast auf den Scheiß.
Mhm. Ja, das ist dann wieder so eine Sache. Also es gibt viele gute Gründe.
Oder?
Ja, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber schön, wenn wir zusammen drüber reden, so, das ergibt schon alles Sinn. Hast du recht?
Da sind ja ganz viele Sachen, wo ich nur bei so einem kleinen bisschen, also ich mag das auch mal ein bisschen extremer, aber es darf nicht zu lange sein, 10 Minuten höchstens. Ja. Jetzt, wenn du das jetzt zusammenfasst, damit ist doch eigentlich Radfahren perfekt für jeden Menschen auf der ganzen Welt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Oder? Total. Das war der Abschluss. Also Leute, für dieses Jahr ist es hoffentlich hiermit klar geworden, Radfahren ist für alle da.
Ja, mega. Ich kann nur applaudieren und ja sagen. Sehr schön.
Übrigens noch, falls jetzt irgendjemand Lust bekommen hat, diesen Scheiß in Kirgistan mitzumachen übrigens, die Anmeldung ist geschlossen und vorletztes Jahr sind 147 gestartet und 88 sind angekommen.
Eieiei.
Nur um mal, und ja. In dem Video ist einer, der auf 4000 überhaupt nicht mehr atmen kann und kurz vor so einer Lungenkollabie ist.
Ach du großer Gott. Ja, nee, deswegen, es muss schon alles safe sein, dann ist okay.
Weißt du, was mir gerade einfällt zu Zielen, und das habe ich vergessen, dich in der letzten Sendung zu fragen, was ist eigentlich aus deinem Festive 500 geworden?
Ah, ich habe gut angefangen und habe dann stark nachgelassen. Nee, ich war mega geil. Also der 24. war ja super gutes Wetter, Sonnenschein. Ich bin da gleich schon mehr gefahren, als ich eigentlich wollte. Die nächsten 2 Tage war ordentlich Nebel. So, da war dann, war auch interessant, aber war halt alles feucht und nass und neblig. Man hat nicht viel gesehen. Und meine Mutti war halt leider zu Weihnachten erkältet. Und nachdem man eine sportliche Leistung gemacht hat, ist ja das Immunsystem immer besonders gefährdet, so für 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, wie hart die Einheit war. Und dann habe ich immer versucht, sie so ein bisschen zu meiden, so eine Stunde oder 2. Hat aber nicht so gut funktioniert. Und ich habe mich dann natürlich angesteckt und war dann am 27. abends pünktlich krank. Hab dann 28., 29., 30. eigentlich nur so Bett, Couch und ein bisschen spazieren gehen gemacht. Immer schön Ingwer und Honig und hast du nicht gesehen. Und dann war es auch eigentlich am 31. wieder cool, aber dann natürlich viel zu spät, um die Feste 500 irgendwie fertig zu machen.
Ich meine, Bottle Klaus macht das in 2 Tagen, ne? Ich verstehe auch nicht, warum du da immer eine ganze Woche brauchst für.
Pass auf, weil zwischen Frühstück und Mittagessen ist nicht viel Zeit. Weißt du, deshalb.
Ich habe auch mitgemacht, habe ich dir das erzählt?
Ja, wie viel hast du denn geschafft?
35.
Ja, na, bei mir waren es immerhin 270 oder sowas. Aber 35, wie viele Ausfahrten hast du dafür gebraucht?
Ich habe eine. Heiligabend bin ich gefahren.
Schön. Da war auch geiles Wetter, ne?
Da war irgendwie geiles Wetter, ja. Da bin ich gefahren und das war super. Und einen Tag später hatte ich keinen Bock mehr. Aber ich glaube, das Wetter war auch scheiße dann, ne?
Ja, Nebel. Der große Nebel. Ja, war ja 5 Tage Nebel oder so. Oder 4 Tage. Ja.
Das ist immer weniger geworden. Also es gab 1000 Gründe, es nicht zu tun.
Übrigens, ja, ich hatte doch dieses Buch bekommen, hatte ich ja vorhin erzählt, ne? Das heißt Endure, kostet übrigens 27 Euro. Falls das jemand kaufen will, packen wir euch auch in die Shownotes. Und da war so ein kleiner Werbezettel drin vom Verlag. Und da habe ich gesehen, oh geil, Tom Dumoulin bringt ein Buch raus, heißt Nachgefühl, ein Radsportlerleben. Kommt im März, April raus. Es geht ja um den niederländischen Ex-Profi, einer der erfolgreichsten Radsportler im Endeffekt seiner Generation. Er hat wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Und er hat eigentlich auch viel zu früh seine Karriere beendet, mit 31 Jahren schon, ja. Dafür hatte auch sehr gute Gründe und das behandelt eben unter anderem dieses Buch. Bin ich wirklich sehr gespannt, davon zu lesen. Im Endeffekt kann man sagen, ihm hat so das Menschsein im Leben gefehlt, im Leben des Radprofis. Und deshalb hat er aufgehört. Er war ja Zeitfahrweltmeister zweimal, in der Mannschaft auch, Olympiasieger beim Zeitfahren, Giro d'Italia-Sieger. Bei jeder großen Landesrundfahrt hat er mehrere Etappen gewonnen. 4 beim Giro, 3 bei der Tour, 2 bei der Vuelta. Als er 2017 den Giro gewonnen hat, das rosa Trikot gewonnen hat, hatte er auf einer Etappe zum Stelvio Magenprobleme. Und kannst du dich noch daran erinnern, da gab es diese Situation, wo er auf einmal anhält und in die Wiese geht, das Trikot aufmacht und die Hose runterzieht und der Kameramann gerade noch wegschwenken kann. Er hatte da Magenprobleme und hat dann da auf die Wiese sein Geschäft gemacht. Hat es dann aber dann trotzdem geschafft, eben die Gesamtführung trotzdem halt zu behalten und den Giro zu gewinnen, die Italien-Rundfahrt. Und das war für die Geschichtsbücher. Bin ich mal gespannt, was da in dem Buch dann drin steht. Also 2022 hat er aufgehört und 2023 hat er dann im Endeffekt so eine Reise gemacht zu seinen größten, also zu den Orten, die ihm so am meisten bedeuten im Leben. Ne? Große Siege, große Niederlagen, große Emotionen, Stürze, hast du nicht gesehen. Also das Buch bringt auch die Schattenseiten des Profiradsports ans Licht mit all seinen unmenschlichen Leistungen und Entbehrungen. Das sind ja auch die Sachen, warum dieser Sport so absolut faszinierend ist. Und ich finde es auch so geil. Ich habe dann durch Zufall gesehen, wie das Buch auf Niederländisch heißt. Und Niederländisch ist ja eine ganz wundervolle Sprache. Also auf Deutsch ist es Nachgefühl, das ist dann Obgefühl und ein Radsportlerleben ist Wielerleben. In lieber Wielerleben.
Wielerleben. Oh, ja. Eine sehr charmante Sprache.
Ja, absolut.
Eine holländische.
Ich mag's.
So, und jetzt hast du wieder ein Buch mehr auf deinem Stapel.
Nee, das muss ja erst noch rauskommen. Also so. Das Buch kommt dann im März, April raus. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich mag das immer, wenn Profisportler oder Musiker Bücher rausbringen. Meistens sind es ja Autobiografien und nicht so thematisch gebunden wie das jetzt zum Beispiel. Ich finde es großartig, über solche Leben zu lesen und da einzutauchen.
An welcher Stelle in deinem Stapel liegt denn das Kochbuch? Das Backbuch.
Oh, ja, das liegt
mein
nicht.
Friend.
Ich bin dir noch ein Koffeinmuffin schuldig. Ja.
Aus der Nummer kommst du nicht raus.
Nee, will ich auch gar nicht. Pass auf, ich habe wirklich öfter dran gedacht. Es steht in der Küche, das Buch, ne? Bei den Kochbüchern. Und das Problem an der Sache ist, ich habe keinen Mixstab.
Stabmixer.
Siehst du, ich weiß noch nicht mehr, wie es richtig heißt.
Stabmixer.
Ich habe aber ein Rührgerät, ein Handrührgerät und da meinte ein Kumpel, vielleicht gibt es da einen Aufsatz für.
Ist doch das Gleiche. Du kannst ja mit dem Handrührgerät, also ich habe echt keine...
Aber es geht so um Zerkleinern. Es geht ums Zerkleinern, nicht ums Rühren.
Ah, okay, du brauchst einen Standmixer, ja. Es geht ums Zerkleinern. Ja, Mann, meine Güte, ja, pass auf.
Ey. Ich habe bald Geburtstag,
okay, stopp,
du kannst
stopp,
gerne...
Nein, stopp. Such dir bitte ein Rezept aus diesem Kochbuch, aus diesem Backbuch raus, wo man keinen Mixer braucht. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann.
Gut, Nachricht ist angekommen.
So, zweitens, schick mir bitte ein Foto von deinem Bücherstapel. Ich werde das jetzt regelmäßig kontrollieren.
Nein.
Mein Freund, ey. So, haben wir es schön, dass wir das auch geklärt haben, oder?
Ja, ich werde mich wirklich bessern. Vielleicht noch nicht zur nächsten Folge, aber vielleicht die danach.
Nächste Folge übrigens.
Genau, nächste Folge. Da reden wir auch über Bücher. nur ein kleines bisschen. Birgit Hasselbusch ist Eurosport-Kommentatorin, ist dafür die Kultur. Bei der Tour de France zum Beispiel zuständig. Also falls ihr Eurosport guckt, wenn da Radsport ist. Und dann zeigen sie tolle Schlösser und die Kulinarik und hast du nicht gesehen. Da weiß sie immer ganz besonders viel Bescheid. Sie ist große Frankreich-Liebhaberin, hat da lange Zeit gelebt und hat ein tolles Kinderbuch geschrieben. Und dieses Kinderbuch behandelt ein Abenteuer eines kleinen Jungs in der Tour de France. Und wir haben beide schon reingelesen, ist ein super sweetes Buch, heißt Rennracker Robby und die haben wir in der nächsten Folge hier bei uns zum Interview und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
Aber so dieses Wort Rennracker Robby würde auch zu dir passen, irgendwie so ein bisschen, wenn ich dich so anschaue.
Ja, es müsste aber eine Alliteration mit M sein dann, damit Martin kommt.
Rennracker Mamracker Martin.
So, sehr schön. Also so viel dann zu Folge Nummer 78. Die ist dann beim nächsten Freitag am Start. Wisst ihr Bescheid? Und für euch bedeutet das, sagt all euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Wir sagen Dankeschön. Drückt die Glocke, drückt ein Herzchen, folgt uns bei Instagram und wo es uns noch alles gibt. Und damit auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.